herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zum Hörstoff-Podcast, heute aus der Buchhandlung im Johanniskontor Schweizer Fachinformationen. Wir drei sitzen wieder zusammen, Claudia, Inga und ich.
Beate.
Ja, stimmt, Beate.
Da war noch was.
Da war ja noch was, genau. Und wir haben uns auch wieder ein Thema ausgesucht, zu dem wir dann auch die Bücher ausgesucht haben. Und auch wenn es heute, wir nehmen ja jetzt Ende April auf, sehr kalt draußen ist, schauen wir hoffnungsvoll in den Mai und haben uns gedacht, wir machen das Thema Natur. Wir suchen uns Bücher aus zum Thema Natur und ihr werdet sehr überrascht sein und sehr staunen, was wir uns alles ausgesucht haben. Ganz am Anfang möchte ich aber sagen, leider ist es heute das letzte Mal, dass Claudia dabei sein wird. Deshalb haben wir uns was Schönes ausgedacht.
Gleich macht es was Schönes.
Ja. Gleich macht es plopp und wir wollen auf Claudia anstoßen und ihr eine gute und erfolgreiche Zukunft wünschen. Und
außerhalb
sind natürlich
von Schweizer.
Ja, leider. Und wir sind aber schon ein bisschen traurig, aber wir haben uns beschlossen, wir wollen trotzdem anstoßen und ihr alles Gute wünschen. Und ein Tränchen in den leckeren, was haben wir denn hier, Krak Rosé vergießen.
Ja.
Mal gucken. Ja!
Aber hallo, gekonnt. Mit Profis arbeiten. Oh,
ja, das war doch schon mal ein guter Anfang.
Jetzt pitzelt es zartrosa in unseren Gläsern. Wir geben gleich nochmal eine Weinempfehlung. Das Sekthaus Krak, der Rosé. Wirklich ganz toller Rosé-Sekt. Können wir nur empfehlen. Mhm. Beate kauft sich den auch. Mhm. Wir mögen den alles wahnsinnig gerne. Aus Deidesheim.
Sehr schön.
Traditionelle Flaschengärung in Rosé. Wir haben einen aus 2020.
Wunderbar. Und damit stoßen wir jetzt an.
Vielen Dank.
Auf dich. Alles Gute.
Auf die glorreiche Zukunft.
Ja, genau.
Mm.
Das ist doch schon mal ein richtig guter Anfang.
Ist jetzt ein bisschen gemein euch gegenüber, aber da müsst ihr jetzt durch.
Ja, die Empfehlung ist ja da gewesen.
Die kommen jetzt ganz geschwind, auch die
Buchempfehlung. Genau. Ich fange auch an. Und zwar ist das erste Buch, das ich mir ausgesucht habe, das Buch von Hans-Jörg Küster, Das Watt, Wiege des Lebens, erschienen im CH Beck Verlag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leuchtende Augen bekommen, als ich schon in der Vorschau dieses Buch gesehen habe, weil ich liebe die Nordsee. Ich fahre unheimlich gerne nach Sylt, ich fahre unheimlich gerne auf die Halbinsel Eiderstedt. Muss aber zu meiner Schande gestehen, oder vielleicht auch nicht Schande gestehen, ich habe noch nie eine Wattwanderung gemacht. Aber ich finde, nein, warum auch immer, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich finde, das Watt ist ein unheimlich spannender, interessanter Lebensraum und den bringt uns jetzt Hans-Jörg Küster wirklich auch nahe. Ich habe schon einige Bücher von ihm in meinem Bücherschrank stehen, habe ich gesehen. Also was ich gefunden habe, ist das Buch über die Geschichte des Waldes, über die Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa, über die Elbe. Eigentlich bilde ich mir auch ein, dass ich das Buch über die Ostsee habe. Das habe ich aber im Schrank nicht so schnell wiedergefunden.
Verstehe ich gar nicht.
Nein. Und jetzt kommt eben auch sein neues und leider auch sein letztes Buch dazu, Das Watt. Hans-Jörg Küster ist sehr überraschend, ich glaube im Februar, gestorben. Hans-Jörg Küster war Professor für Pflanzenökologie am Institut für Geobotanik der Leibniz-Universität Hannover. Das klingt immer schon sehr, sehr, sehr wissenschaftlich. Was er aber wirklich konnte, ist Wissenschaft auch uns Laien wirklich nahe zu bringen, mit vielen persönlichen Erlebnissen zu würzen. Und seine Bücher sind einfach immer ein Genuss. In diesem neuen Buch habe ich zuerst mal gelernt, dass es unterschiedliche Arten von Watt gibt. Also es gibt nicht nur dieses Schlickwatt, woran wir ja immer zuerst denken, was wir ja hier an der Nordsee haben. Es gibt auch Sandwatt und es gibt eben auch Felswatt, was man in Frankreich findet, in Skandinavien und hier in Deutschland eben auch auf Helgoland findet. Fand ich schon mal sehr interessant. Und dann erzählt er eben über diesen Lebensraum. Was braucht dieser Lebensraum, damit es überhaupt Watt gibt? Also er braucht...
Braucht das Watt.
Ja, genau, Watt braucht das. Also er braucht seichten Meeresboden, damit er wirklich das Wasser auflaufen kann. Es braucht genügend Sonnenlicht und man staunt, wie viel Leben wirklich in diesem Lebensraum existiert. Und nicht nur Pflanzen, auch Tiere, das bringt er uns alles nahe, das ist spannend. Dieser Lebensraum versorgt uns auch mit Sauerstoff, auch ganz wichtig. Ist natürlich aber auch sehr bedroht, deshalb, jetzt wollte ich nochmal nachschauen, seit wann ist dieser Lebensraum ja auch von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt worden. Natürlich ist auch die Bedrohung da, intensive Fischerei, natürlich auch Wasserstraßen, die zu den wichtigen Häfen führen, die natürlich auch gewisse Schadstoffe ins Watt bringen. Also die Elbe mündet ja ins Watt, der Rhein, die Weser, die Ems sind es, glaube ich, die vier. Alles Flüsse, die auch stark befahren sind. Dann ist diese Region natürlich auch eine Urlaubsregion, was auch viele Probleme mit sich bringt. Dann ist das natürlich auch eine Region, in die der Mensch sowieso schon lange eingegriffen hat, eingreifen musste, um das Land besiedelbar zu machen, Deichbau. All das spielt eine Rolle, all das erzählt Hans-Jörg Küster auch in diesem Buch. Also man hat nicht nur den naturwissenschaftlichen Aspekt, man hat auch den kulturgeschichtlichen Aspekt. Man geht mit ihm auf eine Wattwanderung. Das ist eben das Schöne an diesen Büchern. Er kann schön erzählen, er kann persönlich erzählen. Ja, er hat es geschafft, auf eine ganz sympathische Art Wissenschaft und persönliches Erleben, Empathie zu verbinden. Und ich kann nur sagen, dieses Buch ist ein Genuss. Und man muss es ja nicht von Anfang bis Ende durchlesen, wenn man nicht will. Man kann ja auch immer mal es zur Hand nehmen, man kann es aufschlagen, man kann bestimmte Kapitel lesen, die einen gerade interessieren. Man erfährt immer, immer etwas. Jetzt überlege ich gerade, kann ich mich gar nicht erinnern. Ich mache jetzt nämlich eine Überleitung zu dem nächsten Buch von Inga.
Aber erst dazwischen quatscht, ich habe nämlich recherchiert, seit 2009 ist das Wattenmeer Weltnaturerbe. Seit 2009
und... Noch gar nicht so lange.
Und Hamburg war aus Sorge um seine Elbvertiefungswünsche 2009 nicht mit dabei, ließ seinen Nationalpark Wattenmeer aber 2011 als Welterbe nachmelden.
Genau, es gibt nämlich drei.
Genau, Dänemark war zunächst auch zögerlich, zog aber 2014 nach.
Mhm. Genau, und es gibt nämlich, fällt mir bei der Gelegenheit ein, drei deutsche Naturschutzgebiete, weil es gibt Hamburg, es gibt Niedersachsen und es gibt Schleswig-Holstein. Und das sind ja drei verschiedene Bundesländer. Und da das ja unter Länderverantwortung steht, hat jedes Land eben seinen eigenen Naturpark ausgerufen. Eine absolute Leseempfehlung von mir. Für alle, die, natürlich muss man wahrscheinlich ein bisschen Nordsee und den Norden lieben. Wobei, wie gesagt, es gibt ja auch Felswatt, wenn man in der Bretagne ist oder in der Normandie ist. Mhm. Wie gesagt, stimmt gar nicht, nehme ich zurück. Man muss nicht nur die Nordsee lieben, man muss die raue Küsten und man muss dieses Lebendige lieben, dass sich das Wasser zurückzieht, dass es nach einer Zeit wieder zurückkommt, dass da so viel Bewegung ist. Und das Buch erzählt eben, was dann eben wirklich alles noch passiert in diesem Bereich, in diesem Gebiet. Und ich habe gerade nachgeguckt, weil das nächste Buch, das Inga uns vorstellen wird, ist durchaus auch mehrlastig. Es geht nämlich um Möwen. Ein ganz paar kurze Anmerkungen hat Hansjörg Küster auch zu Möwen. Meine Empfehlung, vielleicht auch für den nächsten Urlaub, Hansjörg Küster, Das Watt, Wiege des Lebens, erschienen bei C.H. Beck und es kostet 26 Euro.
Mir fällt spontan ein, weil ich ganz still und du sehr, ja, auch sehr wortreich über das Meer geschwärmt hast. Nein, das finde ich ganz toll, weil ich mich dem ja anschließe. Es hat vor Jahren einen ganz wunderbaren Film gegeben, die Nordsee von oben. Da wird nämlich ab der holländischen Küste bis nach Dänemark wirklich die Nordsee einmal von oben abgeflogen. Und eben über diesen einzigartigen Naturraum, den es so auf der Welt nur dieses eine Mal gibt. Und das sind Bilder, ich habe wirklich im Kino gesessen und mir ist das Wasser in die Augen gestiegen. Es ist so verletzlich und es ist so zum Weinen schön tatsächlich. Also wenn man den nochmal irgendwo ergattert, da lohnt sich auf jeden Fall, ihn sich nochmal anzugucken. Denn das ist ganz bezaubernd.
Sag nur mal, wie der heißt.
Die Nordsee von oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er so heißt. So dürfte man ihn googeln können, glaube ich. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, du hast ja die Überleitung zu meinem ersten Buchtipp schon gemacht. Die Möwen, die natürlich ins Watt gehören. Wer kann sich ein Watt ohne Möwen vorstellen? Und ich habe mich sehr gefreut, denn das Buch Die Möwen von Holger Teschke ist in dieser wunderschönen Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz erschienen. Ich glaube, ich muss sie kaum jemandem vorstellen, die Naturkunden. Es gibt mittlerweile, glaube ich, also das ist Band 101 der Naturkunden, diese schön gemachten Bücher bei Matthes und Seitz, deren Grafik Judith Schalansky mitverantwortet. Die fassen sich gut an, die sind einfach toll und die Möwen sind in einem sehr schönen Blau gehalten. Und als die erschienen sind und wir dann unser Thema hatten, habe ich gedacht, na klar, die Möwe musst du vorstellen.
Wenn es schon keine Kühe gibt. Ne?
Genau, wenn jemand von Matthes und Seitz mithört, ich wünsche mir Kühe, bitte, dringend. Aber die Möwen, finde ich, sind ein guter Anfang, weil ich das nämlich schon ganz toll finde. Unsere Buchhandlung ist ja mitten in Hamburgs Innenstadt und ganz oft passiert es, dass ich hier zum Laden rauskomme und ich höre über mir die Möwen schreien. Und dann denke ich immer, wow, es ist toll.
So schön, ne?
Und Holger Teschke teilt diese Liebe zu Möwen. Dieses ganze Buch ist eigentlich eine einzige Schwärmerei über Möwen. Holger Teschke ist 1958 auf Rügen geboren, er ist also noch ein DDR-Kind. Er ist wirklich auf Fischereikuttern auch zur See gefahren und ist dann aber in die Schauspielerei gegangen, allerdings eher so hinter der Kamera oder am Schreibtisch. Er hat Schauspielregie studiert, war am Berliner Ensemble engagiert und lehrt jetzt an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Er schreibt Theaterstücke, Reisebücher und eben dieses tolle Buch über die Möwen. Ich fange mal an mit einem Auszug, einem sehr kleinen Auszug aus Brehms Tierleben. Ansprechend sind Gestalt und Färbung, anmutig die Bewegungen der Möwen, anziehend ist ihr Treiben. Sie liegen leicht wie Schaumbälle auf den Wogen und stechen durch ihre blendenden Farben von diesem so lebhaft ab, dass sie dem Meere zum wahren Schmucke werden. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es gibt ungefähr 50 Arten von Möwen. Wir sehen wahrscheinlich meistens an der Nordsee dann doch nur Lach- und Silbermöwen. Mantelmöwen, die tauchen da auch noch auf, aber die meisten sind wirklich weltweit verteilt. Möwen gibt es allüberall, bis auf wenige große Süßwasserflüsse machen Möwen sich auch an Flüssen breit. Und Teschke beginnt auch sein erstes Kapitel damit: In jeder Möwe haust die Seele eines toten Seemanns. Das sagt der Maschinist des Fischkutters, auf dem er unterwegs ist. Und das ist eigentlich schon so die erste Legende, die der Möwe angedichtet wird, weil die Seelen toter Seemänner, die auch dem Aberglauben nach senkrecht auf dem Meeresboden stehen, ihre Seelen immer in eine Möwe weitergeben. Man kann nun überlegen, was mit dieser Seele des Seemanns passiert, wenn die Möwe gestorben ist. Aber da sind sich Wissenschaft und Aberglaube noch nicht ganz einig. Also Teschke hatte sich immer schon mal vorgenommen, sich näher mit Möwen zu beschäftigen. Dann kam ihm der erste Lockdown ein bisschen dazwischen. Aber es war auch ganz schön, weil er tatsächlich viel Zeit und Ruhe hatte, sich mit einem ebenso begeisterten Möwenbuch von Nico Tinbergen mehr oder weniger ein Jahr mit den Silbermöwen zu beschäftigen. Und er hat genau das gemacht, nach dem Lockdown dann, was wir alle gerne machen. Er hat an Stränden gesessen, er hat an Molen gesessen, er hat Mensch und Möwe beobachtet. Er wohnt mitten in Berlin in einem Hochhaus und auf dem Dach gegenüber brütete ein Silbermöwenpaar. Und er hat dann auch die Jungen irgendwann gesehen. Also er war wirklich ganz dicht dran an der Möwe und fand das alles ganz, ganz wunderschön, weil es eben Tiere sind, die ihn total faszinieren. Ich habe in diesem Buch tatsächlich das erste Mal den Begriff der Problemmöwe gelesen.
Ach was.
Das war nicht irgendwie, ja, genau.
Aber fällt mir gleich was dazu ein.
Und das, ja, genau. Und das spricht aus dem, oder zeigt so ein bisschen den Humor, mit dem er das auch geschrieben hat. Also Problemmöwen verätzen denkmalgeschützte Gebäude. Sie greifen tatsächlich andere Seevögel an. Und sie schnappen uns die Fischbrötchen weg. Ja. Das haben wir alle mindestens schon mal gesehen. Eine Möwe, die mit kaltem Blick dein Fischbrötchen beobachtet. Und sie sind reiß, das wissen wir wirklich alle.
Und sie sind groß und haben kräftige, große, harte Schnäbel.
Also es gibt da erwachsene Menschen, wenn die eine Möwe auf sich zufliegen sehen und die haben keine Phobie, aber die sehen so ein Viech auf sich zufliegen. Das beschreibt er hier auch bei einem so Spaziergang an der Mole. Da kreischen wirklich erwachsene Leute los, schlagen wild mit den Armen um sich und die zweite Möwe fängt dann das weggeworfene oder fallen gelassene Fischbrötchen.
Ja, weil schlau sind sie auch.
Die Biester sind echt schlau und also mir sind sie nach wie vor sympathisch und sie sind mir auch beim Lesen dieses Buches eigentlich immer sympathischer geworden. Und werden so oft bedacht, hier Lilienthal hat sein allererstes Fluggerät Möwe genannt. Das war für ihn ganz klar, dass das erste Ding, mit dem er fliegen kann, das erste Gerüst, das er sich umgeschnallt hat, das war eine Möwe. Es gibt in Salt Lake City ein Denkmal für Möwen, weil die Möwen im Sommer 1848 einfallende Grillenschwärme weggefressen haben und damit die Ernte gerettet haben. Also man lernt auch oder man erfährt ganz viele interessante Sachen über Möwen. Dazu ist dieses Buch auch sehr schön bebildert. Es gibt viele Abbildungen, es gibt am Ende Zeichnungen von den bekanntesten Möwen. Und Möwen tauchen einfach, es passt nochmal zur unlängst zu Ende gegangenen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung. Ich zeige das gerade meinen beiden Kolleginnen. Der Mönch am Meer hat nämlich auch Möwen um sich herum fliegen. Von Tschechow bis James Bond taucht die Möwe in Kunst und Literatur überall auf. Also es ist nicht nur ein wunderschöner Vogel, der ja auch immer so ein bisschen so Freiheit verkörpert, finde ich. Man kann einfach so losfliegen. Wie eine Möwe würde man noch manchmal gerne losfliegen. Das alles beschreibt er hier. Gut recherchiert, sehr gut erzählt, so ein bisschen wie der Küster, kann er Sachwissen gut erzählt rüberbringen. Er zitiert auch viele Menschen, Biologen, Ornithologen, die sich lange vor ihm mit Möwen beschäftigt haben. Es gibt da einen Friedrich Goethe, der um den vorletzten Jahrhundertwechsel gelebt hat. Und das kann man gar nicht beschreiben. Der hat tatsächlich eine Tabelle erstellt zur Möwenmusik vom Schlüpfen bis zum ersten Walzflug, aufgezeichnet von Friedrich Goethe in die Silbermöwe 1956. Und er hat tatsächlich beschrieben, wie die Möwe in welchem Stadium ihres Lebens sich äußert. Er hat die Noten dazu aufgeschrieben. Also sich mit Möwen zu beschäftigen ist durchaus legitim und ihn ein bisschen sehnsuchtsvoll beim nächsten Strandbesuch hinterher zu gucken. Wir alle befinden uns in großer, guter Gesellschaft.
Wir geben Ihnen das nächste Fischbrötchen freiwillig.
Genau. Wir kaufen gleich zwei. Hier, Möwe, ich habe dir eins mitgebracht. Genau, so machen wir das. Das ist eine gute Idee. Ich will nicht zu viel verraten. Ich lasse euch jetzt mit dem Buch Die Möwen von Holger Teschke einfach alleine. Ihr müsst es selber lesen. Es ist großartig.
Ja, jetzt überlege ich natürlich so eine schöne Überleitung. Mhm. Und siehe da, die Möwen haben die Heuschrecken aufgefressen und haben davor vor einer Plage gewarnt. Und das Buch, was ich vorstelle, beginnt nämlich sehr dramatisch mit einer riesigen schwarzen Wolke aus Zweiflüglern. Und das wäre jetzt meine Überleitung. Leider ohne Möwen, deswegen sind sie so groß geworden. Ich stelle euch vor, Bernhard Kegel, Gras, bei Dörlemann erschienen, was aus unterschiedlichen Gründen ein sehr schönes Buch ist. Erstens ist es dieses kleine Format, was ich so liebe. Ich kann ja immer nicht schätzen, aber es mögen so vielleicht so 15 cm sein. Inga misst kurz mit ihren Fingern.
Ja, Inga weiß, wie lang ihre Fingerspanne ist. Das sind ja so 16, 17 cm dürfte das sein.
Genau, und das ist so ein schönes handliches Format in so einem Mittelblau. Und da drauf ist ganz leuchtend grün, sind so Grasbüschel, die durch den Asphalt brechen. Und genau das ist die Geschichte. In Berlin-Wilmersdorf gibt es eine junge Biologin, die eines Tages erst ganz klein und zart zwischen in den Fugen der Pflastersteine kleine Grashalme entdeckt. Und dieses Gras wird aber eine echte Plage und eine echte Gefahr, weil es sich ausbreitet in der ganzen Stadt, in ganz Berlin und nicht zu bekämpfen ist. Kein Herbizid hilft, wenn man es abmäht, kommt es sofort wieder. Es nimmt Besitz von der Stadt und man kennt das ja, wenn man, gibt ja oft so Brachflächen, gerade jetzt in der Stadt, da sieht man ja oft, wie schnell die Natur sich das zurückerobert, wie schnell da Pflanzen, Gräser, Büsche, alles Mögliche wächst. Und hier ist es eben dieses eine schlimme Gras. Die Geschichte handelt hauptsächlich von Nathalie und Marie. Nathalie ist diese junge Biologin, die ist so Ende 20, Anfang 30. Marie ist 5. Und die beiden hausen in der evakuierten Stadt Berlin, die deswegen evakuiert ist, weil dieses Gras so überhand genommen hat, dass die ganze Stadt unbewohnbar ist. Das ist einerseits wie so ein Abenteuerroman, weil natürlich hauptsächlich Nathalie, aber in der Verantwortung für die kleine Marie und die immer im Schlepptau, die muss sich da durchschlagen. Die muss Wege finden zu einem zwar einigermaßen geplünderten Supermarkt, aber trotzdem gibt es da noch ein paar Sachen, die sie sich immer mal holen können. Sie legt extra Irrwege, damit sie nicht gefunden wird, weil es natürlich nicht nur gute Menschen noch hier und da in der Stadt gibt, sondern auch sehr böse Menschen, vor denen sie natürlich sich verstecken möchte. Es gibt Hundemeuten. Eine, die lebt bei ihr relativ in der Nähe oder in der Nähe ihres Unterschlupfs. Die hat einen großen schwarzen Rüden als Rudelführer, der sehr aggressiv inzwischen ist, weil diese Hunde natürlich auch hungrig sind und da es nicht mehr viel Leben gibt, machen die sich auch über Menschen her. Also das ist der eine Aspekt dieser Geschichte. Es ist eine Abenteuergeschichte. Es ist aber auch eine Naturgeschichte. Nathalie ist Biologin und macht sich auf die Suche nach den Ursprüngen dieser Naturkatastrophe und trifft auf unterschiedliche Menschen und so ganz fast so ein bisschen nebenher im Gespräch mit anderen Biologen, mit den Menschen, die sie trifft. Das ist fast auch ein bisschen wie so eine Detektivgeschichte. Sie findet mal so eine Aufzeichnung über Forschung zum Thema Gras und versucht dann diesen Menschen ausfindig zu machen, der sich damit beschäftigt hat. Ist auch ein bisschen so eine Detektivgeschichte und es ist auf alle Fälle auch eine ganz irre interessante Biologiegeschichte, denn Bernhard Kegel ist Chemiker und Biologe. Und es gibt ganz viel Sach- und Fachinformationen in dem Buch und nicht, also auch natürlich gut erzählt, aber nicht so wie beim Watt und wie bei der Möwe immer noch als Sachbuch, sondern als Fiktion, aber eben auch mit ganz, ganz viel Sachinformation. Ich glaube, sein erstes Buch, oder das ist schon viele, viele, viele Jahre her, da hat er mal geschrieben, Wenzels Pilz. Mhm. Das war auch, das war so vom Ansatz auch so ein bisschen so ähnlich, auch irre spannend. Ich weiß gar nicht, ob das noch lieferbar ist. Wollte ich noch nachgucken, habe ich vergessen. Ich Hausaufgabe für euch ja? Zum nächsten Mal. Guckt mal, ob es Bernhard Kegel Wenzels Pilz noch gibt. Und wenn ja, lest das auch und lest auf alle Fälle Gras. Das ist total kurzweilig, das ist spannend, das ist voller Informationen und es ist aber auch natürlich ein Umweltschutzbuch, weil es immer wieder darum geht, wie kann das passieren und warum breitet sich das so aus und wie kann man vielleicht sowas verhindern. Es geht um Genmanipulation, es geht um Genforschung. Da ist ganz, ganz viel drin, aber es ist trotzdem nicht überladen, sondern eine irre, gute, spannende Geschichte. Ja, Dörlemann, Bernhard Kegel, Gras. Kostet 25 Euro, ist relativ dick für das kleine Büchlein, ich gucke nochmal eben, 380 Seiten. Ach,
Ach ja, genau, das habe ich noch vergessen. Und das ist auch toll, weil es das immer wieder auf so eine Sachebene holt. Es sind zwischendurch in Kursiv gedruckt immer mal so Berichte zwischengestreut von irgendwelchen Patrouillen, von irgendwelchen Naturbehörden, mal von der Polizei. Und am Ende aus einem Bericht von Leutnant Detlef Ungureit, Stadtrandpatrouille, Abschnitt West. Und was diese Stadtrandpatrouille am Ende des Buches entdeckt und tut, meine Lieben, lest dieses Buch.
Ha, spannend.
Total spannend.
Ich kenne es ja nicht, aber ich bin sehr neugierig.
Ja, wow. Ich glaube, ich setze jetzt noch eins oben drauf. Weil mein zweites Buch ist auch kein Buch, in dem es um, ich sage jetzt mal, schöne Natur geht. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, für das ich mich heute entschieden habe, ist von Sipam Zhang, Wo Milch und Honig fließen, erschienen im S. Fischer Verlag und aus dem amerikanischen Englisch von Eva Regul. Sipam Zhang ist 1990 in Peking geboren und lebt jetzt in den Vereinigten Staaten. Das ist ein Buch, das in einer hoffentlich fernen Zukunft spielt, aber als ich das gelesen habe, oder und euch geht es wahrscheinlich ähnlich, wenn ihr das Buch lest, man glaubt nicht wirklich, dass die Zukunft allzu fern ist, in der so etwas passieren kann. Die Welt ist unter einem dichten Smog-Teppich verschwunden. Viele Arten, viele Tierarten sind ausgestorben, viele Pflanzen eben auch. Die Menschen, die führen wirklich ein ganz, ganz, ganz schweres, hartes Leben. Es geht immer darum, wo finde ich etwas zu essen, was kann man überhaupt noch essen, was gibt es überhaupt noch zu essen, und letztendlich gibt es für die Normalmenschen nur eine graue, matschige Pampe aus Mungo-Protein zu essen. Möchte man so leben? Nein, möchte man wahrscheinlich nicht unbedingt so leben, aber man kann es sich ja nicht unbedingt aussuchen. Also keine schöne Vorstellung, das Ganze. Die Ich-Erzählerin in diesem Buch ist eine junge Frau und sie ist, man glaubt es kaum, Köchin. Ja, diese Wolke, diese Smogwolke muss sich irgendwann mal entwickelt haben, weil sie kennt noch den Geschmack von Gurken, sie kennt noch den Geschmack von Erdbeeren, davon träumt sie auch, dass sie das gerne mal wieder schmecken würde, mal wieder verarbeiten würde. Also diese Wolke kann noch nicht so lange über den Planeten schweben. Man erfährt es aber nicht. Man macht sich aber so seine Gedanken, wenn man dieses Buch liest. Sie träumt jetzt eben davon und findet eine etwas dubiose Stellenanzeige, auf die sie sich bewirbt. Und die Stelle bekommt sie auch. Und sie landet auf einer Bergkuppe, auf einem grünen Hügel an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Und diese Kuppe liegt über dem Smog. Also das heißt, da scheint die Sonne, da fühlt es sich an, als ob die Welt noch ganz normal wäre. Ist sie natürlich nicht. Ihr Arbeitgeber und dessen Tochter haben Forschungslabore, die sind so in den Berg eingelassen, die kann man von außen gar nicht sehen, die bekommt sie auch erstmal gar nicht zu sehen, wo aus Genpools Tiere nachzüchten, aus Saatgutdepots Pflanzen nachzüchten, weil sie einmal in der Woche zu opulenten Menüs, zu opulenten Essen, zu wirklich dekadent opulenten Essen einladen. Um dort eingeladen zu werden, muss man über wirklich viel Geld, viel Vermögen verfügen, weil da soll die junge Frau eben auch mithelfen. Diese Menschen sollen dazu gebracht werden, Geld zu spenden, damit sie eben wirklich auch in diesen Genuss von dem allen kommen, und damit sie eben auch so, es wird ihnen so suggeriert, sie bekommen einen Platz in was auch immer, das will ich gar nicht erzählen, indem man einen Ort findet, wo es einem einfach besser gehen wird. Das scheint auch ganz, ganz, ganz lange zu funktionieren. Aber was man in diesem Buch dann eben auch merkt, es werden Regierungen bestochen, also es fließen viele Bestechungsgelder. Aber die Menschen, die unter dieser Smogdecke leben, bekommen davon durchaus auch etwas mit und fangen an, dagegen zu protestieren, zu rebellieren. Es wird auch immer schwieriger, Menschen zu finden, die wirklich ihr Vermögen viel Geld abgeben, es wird immer schwieriger, Politiker zu finden. Und die ganze Situation beginnt zu kippen. Und ja, ich will gar nicht erzählen, was dann passiert, was sie machen, was auch in welche Welt sie aufbrechen wollen, ob das klappt, ob das nicht klappt. Was dieses Buch, ja, ich will jetzt nicht sagen tröstlich, aber was dieses Buch auch, das hat keinen komplett negativen Schluss, weil man erfährt immer wieder dazwischen, dass diese junge Frau es schaffen wird, zurück nach New York zu kommen. Also sie kommt aus Amerika, hat aber große Probleme, dort wieder zurückzukommen, weil ihr immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Aber man bekommt immer so diese kleinen Zukunftsausblicke, dass sie es irgendwann mal schaffen wird, dass sie irgendwann mal, das verrate ich jetzt einfach mal, eine Tochter haben wird. Also es ist ein Buch, das einen nicht in einer wirklich dunklen Welt zurücklässt. Worüber mich dieses Buch ganz, ganz, ganz intensiv nachdenken lässt, ist, wie verhalten sich Menschen in Extremsituationen? Was passiert, wenn irgendwo etwas kippt, wenn irgendwo etwas passiert? Wie verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber? Und das ist wirklich nicht sehr, sehr hoffnungsvoll, was man da in diesem Buch liest. Aber wie gesagt, es ist nicht nur deprimierend, es ist irgendwo faszinierend, es ist irgendwo sich zu überlegen, was Menschen auch alles anstellen, wozu sie in der Lage sind. Ja, ich sage einfach nur faszinierend. Also mir hat dieses Buch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und deshalb, auch wenn wir das Thema Natur haben, alles schön macht der Mai, habe ich jetzt hier nochmal den Gegenentwurf. Aber wie gesagt, mit einem nicht nur deprimierenden und frustrierenden Ausblick. Cepam Zhang. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Wo Milch und Honig fließen, erschienen im S. Fischer Verlag. Wie gesagt, übersetzt von Eva Regul und zum Preis von 24 Euro.
Der Mai macht ja zum Glück auch nur alles neu und nicht alles schön.
Das stimmt.
Und der Mai ist gekommen und die Leute schon raus.
Ach, was für eine tolle Überleitung.
Wunderbar. Genau. Meine nächste Empfehlung, Raffaella Romagnolo, die Libanon-Zeder.
Wir hatten noch nie so tolle Übergänge, oder?
Nee, ne? Ich glaube auch, ja. Ganz geschmeidig. Ja, ich glaube, das liegt am Rosé.
Wahrscheinlich. Ich schenke gerade nochmal nach.
Ja. Ja. Die Libanon-Zeder ist in einer neuen Reihe bei Diogenes erschienen. Die heißt Diogenes Tapir. Und das möchte ich euch einmal vorlesen, denn es gibt ein Interview mit dem Verleger Philipp Kehl dazu, der gefragt wurde, warum er sich denn dafür entschieden hat, gerade zum jetzigen Zeitpunkt eine neue Reihe zu starten. Und er hat unter anderem gesagt, mit Diogenes Tapir präsentieren wir Bücher für ein eigensinnigeres Leben, mit dem wir die Gegenwart durchstreifen und der Zukunft in die Augen schauen. Geschichten bringen uns auf andere Gedanken und lassen uns an etwas glauben, auch wenn die Welt gerade etwas hoffnungslos erscheint. Und das finde ich eine super Idee vom Verlag. Ja, ne, das ist wirklich großartig. Und es gibt jetzt 5 Bände und davon habe ich mir eben die Romagnolo mit der Libanon-Zeder ausgesucht. Denn die Libanon-Zeder ist ja, sie ist sowieso ein uralter Baum. Also schon König Salomo erwähnt sie in der Bibel. Die Phönizier haben eigentlich schon angefangen, sie sträflich in sträflich großer Menge abzuholzen für ihren Schiffbau. Die Wälder im Libanon, die Zedernwälder, waren schon in biblischer Zeit nicht mehr so groß, wie sie ganz ursprünglich mal waren. Dieser Baum kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Wahnsinn. Und das ist mir so unter die Haut gegangen, das berührt mich wirklich so sehr. Und sie ist ja auch ganz nebenbei auch ein wunderschöner Baum. Und Raffaella Romagnolo, die Italienerin ist, wie man an ihrem Namen hört, das Buch wurde von Peter Klöss übersetzt, ist in Italien auch Lehrerin für Geschichte und Italienisch und bei uns ist sie vor ein paar Jahren mit dem Buch Bella Ciao vielen Leuten bekannt geworden. Als ich das Buch durch hatte, habe ich eigentlich erst gemerkt, wie perfekt das komponiert ist tatsächlich. Es sind 4 Teile. Jeder Teil beginnt mit einem kursiv gedruckten oder einer kursiv gedruckten Schilderung tatsächlich über die Libanon-Zeder. Also durchaus literarisch, aber im Grunde genommen beschreibt sie uns, was passiert. Also im ersten Kapitel, der dann auch am Anfang heißt, schwebt, ganz kurz zusammengefasst, ein kleiner, feiner Zedernsamen in von Wildschwein aufgewühlte Erde. Und da bleibt er erstmal liegen, bis die Klimabedingungen passen und er anfangen kann zu wachsen. Im zweiten Kapitel, in diesem kursiv gedruckten Vorsatz, erfahren wir, was unter der Erde passiert. Im dritten oder vor dem dritten erfahren wir, was über der Erde passiert. Und im vierten erfahren wir dann, worauf es ankommt. Und sie geht auch chronologisch wirklich durch die Zeit. Die erste Geschichte spielt, ich bin mir nicht ganz sicher, also sie hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, es wäre vorchristliche Zeit. Am Ende sind allerdings erst 1200 Jahre vergangen. Also da, das kann nicht so ganz stimmen. Die Menschheit jagte noch mit Pfeil und Bogen und Hotti, ein 15-jähriges Mädchen aus kinderreicher Familie, aus der Gegend, die heute der Libanon ist, läuft von zu Hause weg, weil sie sich in einen Mann verliebt hat, in den sie sich nicht hätte verlieben dürfen. Also es ist völlig klar, dass sie den Mann heiratet, den ihre Eltern sich für sie ausgesucht haben, und darüber wird auch gar nicht diskutiert. Und sie flieht eines Nachts, sie hat das perfekt geplant, das ist großartig, wie sie falsche Spuren legt, und ich war schwer beeindruckt, wie gut dieses Mädchen in der Wildnis zurechtkommt. Und sie flieht durch diesen großen Zedernwald im Libanon. Und drei Tage später, also das wird natürlich ihr fehlen, wird am nächsten Tag bemerkt. Die ganze Familie sieht die Spuren, die sie hinterlassen hat, und geht davon aus, dass sie entführt wurde. Nur ihr großer Bruder, der traut dem Ganzen nicht. Und der macht sich auf die Suche und sagt, das stimmt nicht. Also im Grunde genommen, ohne Erlaubnis des Vaters, macht er sich mit seinem kleinen Bruder auf den Weg und sucht die Schwester, weil er weiß, dass sie nicht entführt wurde. Und es ist total spannend, dass die beiden im Grunde genommen also nicht besser vorankommen als das Mädchen alleine, dass der große Bruder irgendwann tatsächlich Stolz für seine kleinere Schwester empfindet, was die alles gemacht hat. Und ich fand das ganz toll, Hotti wird von diesem Zedernwald beschützt und behütet. So empfindet sie das. Und der Bruder, und der große Bruder vor allem, für den ist dieser Wald eine Wildnis, durch die er sich durchkämpfen muss. Das ist ganz spannend. Also dieser Wald widersetzt sich ihm, während Hotti gut aufgehoben war in diesem Wald. Das ist total spannend erzählt. In der zweiten Geschichte, das ist dann auch wirklich historisch belegt, geht es um Giorgio Santi, der 1787 in Pisa im Botanischen Garten unter anderem eine Libanon-Zeder gepflanzt hat, der eigentlich viel lieber was ganz anderes gemacht hatte. Also ein hochintelligentes Kind, auch eins der wenigen überlebenden Kindern von 10 Geschwistern, hat Medizin studiert, Grammatik, Philosophie, Mathematik, hat in Montpellier gearbeitet und studiert, bis er dann irgendwann von seinem Großherzog Peter Leopold nach Paris geschickt wurde, von dort nach Versailles. Und nach 9 Jahren in Versailles hat der Markgraf von Baden ihm eine Stelle am Hof als Botschafter angeboten. Und darum musste aber seinen Großherzog, seinen Dienstherrn, um Erlaubnis fragen und hat sich dann wieder auf den Weg nach Pisa gemacht und ist letztendlich dort hängen geblieben, weil der Großherzog ihn nicht gehen lassen hat, sondern ihn damit beauftragt hat, einen botanischen Garten anzulegen. Und das hat Giorgio Santi letztendlich mit so viel Leidenschaft, Liebe und Hingabe gemacht und irgendwann eben eine Libanon-Zeder, eine Magnolie und einen Ginkgo bestellt, den mit viel Aufwand auch vom Hafen abgeholt. Und beim Einpflanzen dieser Libanon-Zeder, da hat sich seine Welt verändert. Die Welt steht einen Moment still, und dann ist ihm klar, das ist mein Platz, hier muss ich bleiben. Und das wird wunderschön beschrieben, und das ist natürlich auch noch nicht alles aus der zweiten Geschichte. Die dritte, also das ganze Buch hat nur 120 Seiten, ihr müsst keine Angst haben, das kann man auch ganz bequem an einem Nachmittag durchlesen. Die dritte Geschichte nimmt uns mit ins Piemont auf ein Weingut, das es heute noch gibt, das Weingut Monfaletto in La Morra. Und der, also dem Ehemann dieser Geschichte gehört familiär dieses Weingut. Und als er seine Frau kennengelernt hat und feststand, also wir beide heiraten, hat sie irgendwann ihn mal gefragt, wie kann man eigentlich bei diesen ganzen Weinhängen erkennen, welcher ist jetzt meiner, ne? Wer gehört zu uns? Und deshalb haben sie eine Libanon-Zeder gepflanzt. Und wenn ihr das googelt, dann seht ihr als erstes auf dem Bild diese Weinhänge und die Libanon-Zeder. Das ist wirklich ganz toll erzählt und gemacht. Und eigentlich ist es mir dann eben auch in der vierten Geschichte erst aufgefallen, jede Geschichte hat ein Zitat vorangestellt. Und die vierte Geschichte, die Gelobtes Land heißt, hat eine Strophe aus dem Lied von David Bowie, Space Oddity, vorgestellt. Man hat ein bisschen eine Idee, was dann kommen kann. Wir sind in einer Zukunft, die nicht näher benannt wird. Und die Erde ist nur noch nördlich des 45. Breitengrades nördlicher Breite bewohnbar. Der verläuft ungefähr so im Norden Italiens. Und wenn man ihm aus unserer Sicht weiter nach Osten fällt, geht der 45. Breitengrad durch den Libanon. Mehr wird dazu nicht verraten. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Und ganz am Ende hatte ich auch drei kleine Tränchen in den Augen, weil es einfach wirklich super schön beschrieben ist. Obwohl es auch ein bisschen dystopisch ist am Ende, ist das wirklich mein Schwärmbuch heute.
Merkt
das
man
müsst
gar
ihr
nicht.
Unbedingt lesen. Raffaella Romagnolo, die Libanon-Zeder. Ich gebe wieder weiter.
Herrlich. Und ich habe hier wieder eine schöne Überleitung. Das muss ich kurz einmal vorlesen, also weil es ist jetzt ein bisschen auf Zusammenhang, aber also tat ich genau das. Ich ging in den Volksgarten in Düsseldorf und umarmte Bäume. Und es gab wenig Heilsameres gegen das Gefühl, dass der öffentliche Raum einem plötzlich feindlich gegenüberstand. Das ist wie bei Hottie.
Ja.
Ne, Hottie genau. Fühlt sich ja auch beschützt und geschützt.
Es ist unheimlich.
Ja.
Und wir haben das nicht abgesprochen.
Naja, aber wir haben natürlich, also klar, weil beim Thema Natur findet man vielleicht auch tolle Überleitungen. Vielleicht sollten wir immer mehr auf Themen gehen. Oder wir. Mein Schwärmbuch, wie Inga das gerade so schön gesagt hat, ist ein Gesamtkunstwerk. Bei Aufbau erschienen. Ein Auszug aus dem Buch von Robin Wall Kimmerer, Geflochtenes Süßgras. Und dieser Auszug ist ganz, ganz wunderschön illustriert von Hannah Zeckau und heißt Die ehrenhafte Ernte und ist quasi das Exzerp all dessen, was Robin Kimmerer in ihrem Geflochtenen Süßgras erzählt und berichtet. Fangt am besten mit der ehrenhaften Ernte an, denn es geht genau um das. Robin Wall Kimmerer ist Mitglied der Citizen Potawatomi Nation, also sie ist eine indigene Amerikanerin und sie ist Biologin und hat einen ganz besonderen Ansatz, weil sie durch ihr Biologiestudium und ihre Forschung natürlich auf neuestem Stand forscht und die neueste Entwicklung und Forschung kennt und weiß und beherrscht und im Herzen und in der Seele aber eine Potawatomi ist, eine indigene Amerikanerin, die mit Geschichten und mit Liedern und mit Gebeten ihrer Vorfahren groß geworden ist. Sie spricht die Sprache leider nicht mehr, was sie sehr bedauert. Sie versucht es mal zu lernen. Und wie sie das beschreibt, ist sehr kurzweilig und sehr witzig. Insgesamt ist das Buch sehr witzig und dieses kleine Auszug, die ehrenhafte Ernte eben auch. Und es geht um die Natur. Wie gehen wir mit der Natur um? Und das mit der Sprache erzähle ich deswegen, weil eine Besonderheit der Potawatomi ist, es gibt keine Geschlechter, keine generischen Geschlechter in der Sprache. Es gibt nur Belebtes und Unbelebtes. Deswegen hört man zum Beispiel, wenn man einem Menschen zuhört, gibt es ein anderes Verb für hören, als wenn man einem Flugzeug beim Starten zuhört, weil das Flugzeug unbelebt und der Mensch belebt ist. Und wer so denkt und wer die Natur und wer den Baum und wer das Gras und die Ernte als belebt und als Wesen wahrnimmt, geht natürlich, sage ich jetzt mal, damit total anders um, als wenn es, jetzt fällt mir gar nichts ein, also als wenn es eben so wie bei uns nur ein generisches Geschlecht ist und kein Wesen in sich hat. Und all das beschreibt sie, aber sie hat nie, und das finde ich total toll, sie schreibt ganz eindrücklich mit ganz viel kleinen Geschichten, ganz viel Erlebnissen und nie dogmatisch und nie mit erhobenem Zeigefinger. Ganz automatisch, weil sie so eine Begeisterung hat und so eine Liebe, ganz automatisch wird man zur Naturliebhaberin und wird man zur Naturbewahrerin, weil man gar nicht anders kann. Und zum Beispiel so Sachen wie, dass man um Erlaubnis bittet, wenn man erntet. Also, dass man die Erde bittet, sich das zu nehmen, was da gewachsen ist. Dass man etwas da lässt, dass man tauscht. Ihr Vater zum Beispiel hat immer Kaffee ausgeschüttet, wenn sie irgendwie was aus der Natur genommen haben. Und sie fand das, also sie ist mit diesem Austausch groß geworden. Und irgendwann stellte sich raus, das ist mal aus Versehen passiert und war eigentlich gar nicht seine ursprüngliche Intention, aber weil er eben den Kindern das irgendwie auch mitgeben wollte, hat er es dann immer dabei belassen und sie haben eben ein Ritual daraus gemacht.
Wunderschön.
Ja, und das ist ganz, ganz schön. Und hier in diesem ganz, ganz kleinen Büchlein, das hat nur 130 Seiten, geht es eben um die ehrenhafte Ernte. Und es gibt auf Seite 93 eine kleine Auflistung. Wisse um die Lebensweise derer, die für dich sorgen, damit du auch für sie sorgen kannst. Stell dich vor, mach dir klar, dass du derjenige bist, der um Leben bittet. Bitte um Erlaubnis, bevor du nimmst. Hör auf die Antwort. Nimm nie das Erste, nimm nie das Letzte. Das erzählt sie ganz am Anfang in dem Süßgrasbuch, dass die Frauen, die zum Beispiel auch das Süßgras, aber auch andere Dinge gesammelt haben, die nehmen nicht das Erste, weil es vielleicht das Einzige ist. Und wenn sie das schon gleich nehmen, gäbe es das nicht mehr. Die lassen das Erste stehen und nehmen erst das Zweite. Nimm nur, was du brauchst. Nimm nur, was dir geschenkt wird. Nimm nie mehr als die Hälfte. Lass etwas für die anderen übrig. Sie berichtet von einem Biologiestudenten, der, ich glaube, mit Verwandten oder Bekannten, weiß nicht mehr genau, an der Reisernte teilnimmt und dann irgendwann ganz empört ist, weil die zwar den Reis in ihre Sammelboote schütteln, aber ganz viel daneben geht. Und er sagt, Leute, ich kann euch hier was bauen, dass ihr das nicht alles verschwendet. Und die indigenen Menschen, mit denen er unterwegs ist, sind total erstaunt und verstehen gar nicht, was er will, weil sie sagen, ja, aber dann müssen wir doch nochmal los und müssen alles aussäen. So ist es doch viel praktischer, weil es natürlich, wir nehmen nicht alles, wir lassen gleich was da, wir geben wieder was zurück und es kann sich weiterentwickeln.
Ja.
Ernte so, dass du möglichst wenig Schaden anrichtest. Nutze es respektvoll, verschwende nie, was du genommen hast. Teile, danke für das, was dir geschenkt wurde. Hinterlasse ein Gegengeschenk für das, was du genommen hast. Erhalte die, die dich erhalten, und die Erde wird für immer bleiben. Da muss man fast ein bisschen weinen, weil es so einfach und gut und klar ist, dass man sich denkt, ja klar, anders geht's ja auch gar nicht, aber wie wir ja wissen, geht es anders. Und deswegen ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiges, schönes, kleines Buch. Übrigens finde ich, fällt mir gerade ein, ist auch ein super Konfirmationsgeschenk. Im Mai stehen doch die Konfirmationen an.
Stimmt, ja.
Robin Wall Kimmerer, die ehrenhafte Ernte für alle, die ihren Kindern etwas Gutes tun wollen. Das erzählt sie auch in dem Süßgras zum Beispiel. Sie bringt allen das Gärtnern bei, auch ihre Studenten. Sie merkt irgendwann, dass die gar nicht so richtig wissen, wovon sie redet, wenn sie ein Semester beginnt. Und sie beginnt jedes Semester im Garten. Die müssen graben, die müssen Pflanzen bestimmen, die müssen was in die Hand nehmen, die müssen in der Natur sein. Und seitdem, sagt sie, haben die ein ganz anderes Verständnis für alles, was danach kommt.
Ja.
Auch so einfach und trotzdem auch so schön. Also verschenkt zur Konfirmation Robin Wall Kimmerer, die ehrenhafte Ernte, in dieser besonders schönen kleinen Ausgabe bei Aufbau, illustriert von Hannah Zeckau, aus dem Amerikanischen übersetzt von Elsbeth Ranke und mit einem auch noch sehr lustigen, kurzweiligen Vorwort von Mito Sanyal. Die sagt, die vielleicht wichtigste Autorin zu den aktuellen ökologischen Debatten und definitiv die poetischste. Das stimmt. Und das geflochtene Süßgras ist seit 2020 dauerhaft auf der Bestsellerliste von der New York Times. Also seit über 4 Jahren.
Ja.
Ja, das war mein letztes Buch.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Für immer.
Für immer, für heute. Für erstmal.
Für diesen Podcast von Schweizer. Ja. Ich werde Schweizer verlassen. Vielleicht werde ich von anderer Stelle wieder auf den Podcast stoßen. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber wenn ich es weiß, wisst ihr es auch. Wir lassen noch mal einmal hier schön, damit ihr ein bisschen neidisch werdet, unsere Gläser klirren. Im Juni sind wieder die Kolleginnen und der Kollege aus dem Büchereck in Niendorf dran. Und wir wünschen euch einen tollen Mai. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Tschüss.